Ich hatte das letzte Mal bei der Einführung in die Themenstellung dieser Vorlesung zunächst mal Tasky lokalisiert in der Entwicklung, insbesondere in der Entwicklung der Überschneidung zwischen analytischer Philosophie und kontinentaleuropäischer Philosophie. Und habe auch schon einiges dazu gesagt, wie das Konzept der Doppelsprachigkeit oder Mehrsprachigkeit, das er auf ganz dezidierte Art und Weise in die Diskussion über Wahrheit mit reinbringt, verstanden werden kann als etwas, was in diese beiden Richtungen hin offen ist, nicht? In die Richtung Objektsprache und Metasprache auf formaler Basis und in die Richtung, um es mal drastisch zu sagen, Multikulturalität. Das sind die beiden Eckpunkte, zwischen denen sich das befindet, was durch den Tasky ausgelöst werden kann. Ich werde heute weitermachen mit einer Diskussion der Tasky-Vorschläge und habe dann als nächstes vor Reaktionen, ausgewählte Reaktionen, das werden drei sein, Michael Dammett mit einem kleinen Seitenblick auf Wittgenstein, dann auch Hartree Field ist ein zweiter prominenter US-amerikanischer analytischer Philosoph, der mit Tasky was weitergemacht hat, und Hilary Putnam. Diese drei Reaktionen auf Tasky stehen dann als nächstes am Programm. Für heute ist vorgesehen, ich werde zunächst mal zwei Handouts diskutieren, die man im Netz findet und die sich mit Tasky beschäftigen, und werde die auch verwenden, gleich um sie ein bisschen symptomatisch zu diskutieren, für die Rezeption Tarskys im US-amerikanischen, also in dem Fall ist es australischen Bereich, dieses Handout, und im deutschen Bereich. Und ich werde dann etwas tun, was ich noch nicht gemacht habe im Rahmen dieser Vorlesungen insgesamt, nämlich auch ein bisschen auf den technischen Teil der Tasky-Geschichte eingehen. Das sollte man zumindest zur Kenntnis nehmen, und vielleicht gibt es ja einige von Ihnen, die da weiter interessiert sind und das weiter verfolgen möchten. Also Wahrheitsdefinition im Rahmen der formalen Logik, da ist Tasky auch von höchster Wichtigkeit gewesen. Es gibt eigentlich, wenn man sich überlegt, mir selbst war das auch nicht klar, nicht so klar, es gibt nicht viele derartig wichtige, für beide Seiten relevante Schnittpunkte. Also der Traktatus mit den Wahrheitstafeln ist ein so ein Schnittpunkt, und die taskische Wahrheitsdefinition ist ein zweiter solcher Schnittpunkt, die gleich wichtig sind für die klassische Philosophie und die und eine Fachdisziplin, könnte man sagen, nämlich die formale Logik. Ich hatte geendet das letzte Mal mit diesen Passagen hier, dass wir nämlich einen Satz haben, der nicht wirklich ein Satz ist, sondern eine sogenannte Wahrheitskonvention. Diese beiden Begriffe sind zu unterscheiden. Das habe ich auch schon längere Zeit ausgeführt, also inhaltliche Adäquatheit und formale Korrektheit des Wahrheitsbegriffs. Das sind die beiden Bedingungen, die sich Tasky in seinen Überlegungen selber gibt. Das funktioniert auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Die inhaltliche Adäquatheit bezieht sich auf das Thema, das allgemeine Thema, das Tasky nicht vorgibt, jetzt was ganz neu zu erfinden, einen neuen Begriff zu erfinden. Also, was weiß ich, wenn man zum Beispiel, um etwas sozusagen Fremdartiges hier in den Raum zu werfen, wenn man sowas wie Skolemisierung definiert, das ist eine ganz spezifische Verfahrensweise in der formalen Logik, dann wird es für die meisten von Ihnen so sein, dass sie nicht wissen, was Skolemisierung ist, noch nie gehört haben, und man muss muss nachschauen, wie ist das definiert. Skolemisierung besteht eben in dem und dem. Gut, das muss man an der richtigen Stelle herausfinden und das war es dann. Das ist die Definition von Skolemisierung. Die Definition von Wahrheit kann nicht auf diese Art und Weise stattfinden. Das ist der Punkt, wo schon ein bisschen sichtbar wird, wie sich die formale und die inhaltlich-philosophische Diskussion hier überlappen. Wenn jemand kommt und sagt, unter Wahrheit definiere ich jetzt so und dann kommt eine Formel. Dann kommt, und bei Task-Gekommen-Formeln, das will ich Ihnen heute auch nochmal zeigen, dann wird er nicht besonders große Bereitschaft möglicherweise, abgesehen von Logikern, hervorrufen, weil die Definition von Wahrheit als eine Formel geht derartig weit weg, geht sozusagen derartig vorbei an dem, was wir mit dem Wort Wahrheit und mit, also Wahr und Wahrheit und dem Konzept Wahrheit verbinden, dass man, wenn es einfach eine Formel ist, eher Achselzucken zu erwarten hätte. Und die Forderung nach materialer Adäquatheit der Wahrheitsdefinition ist jetzt bei Tarski der Hinweis darauf, dass er sagt, so mache ich es nicht, wie ich eben jetzt gesagt habe, sondern ich möchte mich an einem Begriff von Wahrheit orientieren, der gängig ist, der adäquat ist. Ich definiere jetzt nicht einfach dahin Wahrheit, sondern ich setze eine Intuition über Wahrheit voraus und dieser Intuition soll meine Definition gehorchen. Das ist deswegen ein schon für sich, wenn man die Problemstellung nimmt, interessanter und kontroverser Ansatz, weil ich habe mir es sozusagen zur Vorbereitung der Vorlesung hier habe ich mir so ein bisschen in der Literatur ein bisschen umgesehen und es gibt zum Beispiel ein Buch Wahrheitstheorien von Karin Gloy, die hier auch Gastprofessorin ist, die sich auch auf Tarski bezieht, die den Tarski darstellt und die an dieser Stelle gleich sehr deutlich von Anfang an sagt, das scheint einen Widerspruch zu enthalten. Die Definition von Wahrheit als unter dem Aspekt der materialen Adäquatheit scheint einen Widerspruch zu enthalten, denn wir haben auf der einen Seite eine Intuition und auf der anderen Seite eine Definition und das kann doch nicht zusammenpassen. Definitionen, die sich eines logischen Werkzeugs bedienen, sind nicht geeignet, unsere Intuitionen zu erfassen. Das wird gerne verbunden mit einer allgemeinen philosophischen Attacke gegen diese analytischen Philosophieansätze, wo man sagt, was soll denn, das habe ich jetzt auch schon gesagt, was soll denn jemand, der mit den Werkzeugen der formalen Logik operiert, was soll mir denn der über Wahrheit sagen können? Unter Wahrheit verstehe ich doch ganz was anderes, das geht doch intuitiv in eine andere Richtung.
Aber ist nicht auch die Wahrheit von per se schon eine Definitionssache, die wir sozusagen auch sprachlich lernen. Das, was hier genau übersehen wird, dass sozusagen dieses scheinbare Phänomen Wahrheit ist eigentlich auch nicht scheinbar, dass das sozusagen schon muttersprachlich aufgesaugt wird und dass man da dann zwar drüber spricht und sich einen tollen Elfenbein drüber bauen kann, aber dass das genau übersehen wird, wie das reinkommt, das einmal zu hinterfragen wäre.
Ich bin auch nicht begeistert davon, das so auseinanderzunehmen und würde in dieselbe Richtung gehen und würde es so formulieren, dass ich sage, wenn wir unter Wahrheit, wenn wir sozusagen die Intuition, die sich verbirgt hinter unserem Gebrauch von Wahrheit, wenn wir die nicht nur in einem Stoßseufzer oder in einem Jubelgeschrei oder in einem Eschowissen artikulieren, das wissen wir sowieso schon, da braucht man nichts mehr darüber zu erfahren, weil wir wissen es ja schon, nicht? Bei uns braucht man das nicht. Ne? Bei uns muss man Wahrheit nicht erklären, weil es ist Ihnen klar von Ihnen, was Wahrheit ist? Okay, Ende der Vorlesung. Ja. Das ist, wenn man das nicht so macht, dann entgeht man dem Problem nicht. Da, ich glaube, da stimmen wir überein. Das heißt, man muss sich hinstellen und muss etwas sagen über die Ausfaltung der Intuition Wahrheit. Und das ist der Punkt, wo ich philosophisch, wo ich sozusagen jetzt hier philosophisch einhaken kann, in dieser von Tarski aufgemachten Perspektive, dass ich sage, ich muss auf der einen Seite, wenn Sie hier Logiker und Logikerinnen wären, dann könnte ich Ihnen einfach die Formeln zeigen als Definition, die ich Ihnen heute eher noch zeigen werde. Ja, da Sie aber Philosophinnen sind, bleibt mir nichts anderes über, als auf der einen Seite, das ist so eine Doppelbewegung, nicht? Auf der einen Seite zu sagen, ich hoffe, in einem schwammigen, undeutlichen, sehr, sehr nebulösen Sinn können Sie meine Verwendung von Wahrheit lokalisieren. Also Sie wissen, es hat was zu tun mit Sätzen, Sie wissen, es hat was zu tun mit Behauptungen, mit Diskussionsprozessen vielleicht, auch mit Wirklichkeit, was immer. Also was immer man so mitbringt als gelerntes, durchaus sozusagen im Rahmen des Spracherwerbs gelerntes Kompetenzportfolio im Zusammenhang mit Wahrheit. Das ist das sozusagen locker gesagt, dass man sagt, das ist intuitiv. Vieles von dem ist nicht sehr intuitiv und widerspricht sich eigentlich, aber mit einem ersten Working Knowledge über Wahrheit kommen Sie her, mit dem muss ich operieren. Und was mir nun als zweites aufgetragen ist, das ist der zweite Schritt an der Stelle, ist das Spezifizieren, anzusprechen, was sind dabei die Faktoren, das auseinanderzunehmen, das eine zu verstärken, das andere sozusagen zurückzuweisen. Also eine Art von explikativer Theorie dessen, was Sie auch schon unter Wahrheit verstehen, vorzulegen, mit dem Ziel, Ihnen ein Rüstzeug, ein begriffliches Rüstzeug an die Hand zu geben für Ihre eigenen Zwecke, mit dem Wahrheitsverständnis, das Sie haben, produktiv weiter umzugehen, sodass Sie, wenn Ihnen jemand etwas über Behauptungen sagt, wenn jemand Wahrheiten von Ihnen verlangt oder Sie von Ihnen abchecken lassen will, sodass Sie da eine Kompetenz haben, mit dem Wort und dem Begriff Wahrheit umzugehen. Das ist nach meiner Auffassung nichts anderes, als wenn Sie hier Automechanikerinnen wären. Sie wissen, was ein Auto ist, und in der Ausbildung zur Automechanikerin lernen Sie, wie Sie den Vergaser einstellen. Die Philosophie würde ich an dieser Stelle zunächst mal ähnlich platzieren und würde sagen, Sie lernen, wie Sie mit sowas wie Wahrheitsverständnis, mit Ihrem eigenen, mit anderen Wahrheitsverständnissen umgehen. Und das Resultat dieser Behauptung jetzt ist, dass die Frage, also dass das, was Tarski anbietet, und also dieses Setting, ein wichtiges Setting ist, weil es Sie genau darauf aufmerksam macht, dass man an etwas appellieren muss, worüber sich die Leute einigen können im Zusammenhang mit Wahrheit, an dieses Intuitive, und dass er dann Werkzeuge anbietet für bestimmte Zwecke, um das zu spezifizieren. Aus dem kommt man gar nicht raus, das ist in jedem Fall dann auch eine Spannung. Also das wollte ich eigentlich sagen. Wenn Sie eine Definition an dieser Stelle versuchen, produzieren Sie in jedem Fall eine Spannung. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist etwas, was aussagt über das Geschäft der Philosophie.
Hat man eigentlich schon versucht, über das Falsche an den Wahrheitsbegriff heranzukommen? Also das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Es gibt ja riesige Anstrengungen um den Wahrheitsbegriff. Gibt es etwas Vergleichbares über die Falschheit, über das Falsche? Das Falsche kommt ja viel, viel öfter vor und lässt sich auch ja differenzieren in verschiedene Arten von.
Also ich denke, von der Seite her, von der ich jetzt die Sache betrachte, ist das gar nicht zu trennen voneinander. Man kann gar nicht verstehen, wie man mit Wahrheit umgeht, wenn man nicht den Gegenpol hat. Es ist eigentlich nicht das Wahre, sondern das Wahr-Falsche. Ich könnte es umdrehen. Also eine berühmte Geschichte ist Popper natürlich, nicht? Man redet immer von Verifikation. Und Popper ist jemand, der bekannt ist dafür, dass er sagt, Verifikation ist eigentlich nicht der richtige Prozess an dieser Stelle. Wir müssen von Falsifikation reden. Wir können in der Suche nach Wahrheit, können wir leichter und sinnvoller davon ausgehen, dass wir Möglichkeiten ausschließen, dass wir sagen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, weil wenn wir es einmal sozusagen falsifiziert haben, fällt diese Option weg, die haben wir mal weg. Dass wir dann, was übrig bleibt, als wahr betrachten, ist nicht so selbstverständlich, weil wir nur sagen können, wir haben es bisher noch nicht falsifiziert. Das heißt noch nicht, dass es unbedingt wahr ist. Das heißt, es ist bisher nach unserer Sicht der Dinge vertretbar. Das ist zum Beispiel eine Strategie, die aufgetreten ist, das Falsche mit reinzunehmen.
Sobald wir das Falsche haben, dass wir sofort sagen, okay, das ist jetzt das Falsche, das sondern wir aus und das kümmern wir uns nicht mehr und wir fokussieren uns schon wieder auf das Wahre. Diese wirkliche eine vergleichbare Aufmerksamkeit auf das Falsche zu richten, da könnte ich mir vorstellen, dass der Wahrheitsbegriff sozusagen als ein Spezialfall sich dann herausschält oder übrig bleibt. Ich meine, das ist jetzt... Aber das Falsche wird sofort ad acta gelegt, das ist etwas, was das haben wir jetzt.
Man sollte auch in auch mein Hinweis auf Popper ist da jetzt ein bisschen ergänzungsbedürftig und vielleicht missverständlich. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Ebenen. Die eine Ebene, die wir jetzt mit Popper und mit dem, was Sie gesagt haben, angesprochen haben, das sind Erkenntnisprozesse. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen betrachtet werden in der Erkenntnistheorie, zum Beispiel in der Wissenschaftstheorie, als bestimmte Organismen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie die Welt, dass sie Behauptungen über die Welt aufstellen können und dass sie unter bestimmten Bedingungen diese Behauptungen sozusagen festhalten können und wahrnehmen können und unter anderen Bedingungen sie verwerfen können. Und unter diese Bedingungen gehört dann zum Beispiel ist der Gegenstand genug beleuchtet oder zum Beispiel ein anderer Fall ist eine Aussage von den entsprechenden wissenschaftlichen Autoritäten geprüft oder besitze ich die richtigen Kategorien, um an diese Sache überhaupt ranzukommen? Das sind erkenntnistheoretisch, wissenschaftstheoretische Fragestellungen und da kann die strategische Akzentsetzung zwischen betrachte ich jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich einfach behaupten kann, oder schaue ich eher, dass ich was widerlege, da spielt es eine große Rolle. Das, was ich hier vorstelle, ist eigentlich etwas abgetrennt davon, ist nicht erkenntnistheoretisch, wissenschaftstheoretisch, sondern ist logisch. Ist logisch und klassisch-philosophisch, könnte man sagen, und da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Auch im Traktat und beim Frege ist das eigentlich vorgegeben. Da sieht es so aus, dass man sagt, nicht so sehr, was sind die Prozeduren, unter denen man zu bestimmten Erkenntnissen kommt, sondern was ist das logische Setup, was ist die Logik von Behauptungen und Behauptungssätzen. Und an der Stelle ist zu sagen, das ist jetzt eine zweite Antwort auf Sie, an der Stelle ist zu sagen, was die Logik angeht, ist eigentlich wahr und falsch ein Zwillingspaar. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und insofern ist die Frage so zu beantworten, dass man sagt, in der zweiwertigen Logik zum Beispiel, bleiben wir mal bei der klassischen zweiwertigen Logik, stellt sich die Frage gar nicht, ob das Falsche auch ein Thema ist. Das ist von vornherein immer ein Thema, weil Wahrheit eingeführt wird als das andere vom Falschen. Das ist diese Flip-Flop-Geschichte. Ja? Das ist, also an einer anderen Stelle zu sagen, die sozusagen jetzt schon Geschichte ist, im Zusammenhang mit Fotografie, so sage ich es immer ganz gerne, nicht? Und zwar mit klassischer Fotografie, könnte man Ihre Frage jetzt so betrachten, dass man sagt, hat man sich in der Fotografie eigentlich irgendwann mal mit den Negativen beschäftigt? Schaut immer so aus, dass man nur die Positive hat. Ja? Wenn man zum Niedermeyer geht, dann will man nicht die Negative, sondern man will die Positive haben. Und das ist doch eine interessante Asymmetrie. Ja? Und darauf würde man sagen, von der Logik der Fotografie her ist das keine Frage. Von der Logik der klassischen Fotografie gibt es immer schon Positive und Negative. Dass man dann sozusagen eine besondere Vorliebe für die Negative entwickelt, ist dann eher individuelle Geschichte.
Es gibt keine Vorlesungen über das Falsche. Interessanter für mich.
Das ist interessanterweise.
Über den Wahrheitsbegriff gibt es natürlich eine Menge über das Falsche. Das
ist eine gute Idee.
Ja. 90 Mal so oft vorkommt, auch in der Praxis. Ja? Und in allen.
Ja.
Ein interessanter Fall ist ja der, dass zum Beispiel zwei Irrtümer zusammen wieder eine Wahrheit ergeben.
In einer bestimmten Logik. Das ist wirklich ein guter Hinweis, und ich würde ihn so ein bisschen spaßig, aber nicht ganz spaßig so beantworten, dass ich sage, wenn ich diese Vorlesung angekündigt hätte als Falschheit, dann hätte ich eigentlich genau dieselbe Vorlesung halten können. Das ist sozusagen der interessante Punkt. Aber das ist ganz andere, also alles andere ist trivial, ist sehr wichtig. Das also nochmal jetzt zur materialen Adäquatheit. Und ich habe Ihnen auch schon vorgeführt, dass die materiale Adäquatheit bei Tarski so gefasst wird, dass er sagt, also das, worauf wir uns als communis opinio beziehen können, woran wir anknüpfen können, wenn wir beginnen, Wahrheit zu definieren, ist, dass die Leute doch wohl alle einverstanden sein werden, wenn ich ihnen sage, ein Satz ist wahr. Jetzt will ich erklären, was das Prädikat ist wahr für Bedingung hat, wann ich diesen Satz wahr nennen kann. Naja, wenn ich den Satz behaupten kann. Der Satz Schnee ist weiß ist wahr, wenn Schnee weiß ist, wenn ich sagen kann, Schnee ist weiß. Wenn Wahrheit wird verstanden als etwas, als ein Prädikat, dass man das Sätzen zukommt, wenn diese Sätze behauptet werden können. Das hat beim Tarski einen Rückgriff auf Aristoteles, das können Sie ja lesen in den entsprechenden Texten. An bestimmten Stellen erklärt er das, an anderen wieder nicht, als eine Explikation der sogenannten Adäquationstheorie, nämlich das wäre hier der Satz bzw. die Vorstellung, dass der Schnee weiß ist, und das ist die Tatsache, dass Schnee weiß ist, und dann könnte man diese Wahrheitskonvention so verstehen, dass wenn der Satz oder die Vorstellung zusammenstimmt mit der Tatsache, dass Schnee weiß ist, dann wäre es berechtigt, ihn wahrzunennen. Das ist eine Deutung, eine Raffinesse der Tarskischen Konvention besteht darin, dass man das zwar so lesen kann, aber nicht lesen muss. Darum habe ich es genau so gesagt, wie ich es gesagt habe. Wahr ist ein Satz, wenn man ihn behaupten kann. Wenn man ihn behaupten kann, das ist sozusagen die entsprechende Konvention, nach der Tarski beschließt, sich zu richten. Und damit ergibt sich nun eine Konstellation, die sehr undurchsichtig eigentlich auch ist, wenn man sich beim Tarski ansieht und auch wenn man sich in der Literatur ansieht. Und die einfachste, sozusagen der einfachste Hinweis darauf, was da undurchsichtig wird, ist vielleicht der, dass man sagen kann, wahr ist ein Satz, wenn man ihn behaupten kann, welche Rolle spielt dieses Ihn? Dieses Ihn in der Konvention, wahr ist der Satz, wenn man ihn behaupten kann, dass dieses Ihn als Personalpronomen bezieht sich auf eine interessante Weise auf zwei Vorkommnisse des Satzes, nämlich das Vorkommnis, in dem der Satz genannt wird, und das Vorkommnis, in dem der Satz behauptet wird. Das lässt sich halt sehr, sehr schön in der logischen Darstellung ablesen, ist aber nicht nur ein logisches Problem, sondern ist ein allgemein konzeptuelles Problem, nicht? Sie haben jetzt hier diese schöne Formulierung. Das ist die Konvention T oder W, wenn man es auf Deutsch macht. Nicht? S ist wahr, bezogen auf eine Sprache Englisch, genau dann, wenn P. Und nun setzen wir an die Stelle von P einen Satz in der Sprache und an die Stelle von S setzen wir den Namen dieses Satzes. Also das ist der Satz, den wir behaupten, und das ist sein Name. Und die Frage, die ich jetzt angesprochen habe, wo es sozusagen beginnt, heikel, knifflig zu werden, ist, wie legen wir uns denn das zurecht, dass wir in einer Sprache Sätze behaupten und benennen können? Das ist noch nicht so heikel, dass wir, also das ist noch relativ nachvollziehbar, wenn wir uns eine Sprache mächtig genug vorstellen, kann man sagen, natürlich kann es kein wirkliches Problem sein, in einer Sprache einen Ausdruck zu verwenden zur Behauptung und auf der anderen Seite diesen Ausdruck zu benennen. Bitte nicht rauchen. Bitte nicht rauchen. Also Anführungszeichen, bitte hier nicht rauchen. Könnten Sie dieses Schild bitte hier nicht rauchen entfernen? Bitte hier nicht rauchen. Ja? In unserem normalen Ablauf haben wir damit keine Schwierigkeiten. Und nun kommt sozusagen die Pointe. Das ist zweimal dasselbe Sound-Event. In einer gewissen Weise ist es derselbe Satz. Ist es derselbe Satz? Ist das Vorkommen unter Anführungszeichen, also die Aufschrift, bitte hier nicht rauchen, in welcher Weise ist das derselbe Satz wie der, in diesem Fall ist es nicht behauptet, sondern befohlen, nicht? Der Befehl hat einen kleinen Sprung gemacht, aber gehen wir zurück, sagen wir nicht, bitte nicht rauchen, sondern sagen wir, es ist der Aufzug fast 100 Kilo, der Aufzug hat 100 Kilo Nutzlast, nicht? Auf dem Plakat, auf der Etikette, die im Aufzug ist. Nicht? Das ist das Vorkommen eines Satzes, und dieses Vorkommen eines Satzes ist was anderes natürlich als die Behauptung. Was man leicht darin sieht, dass Sie sich vorstellen können, dass diese Etiketten auch irgendwo produziert werden müssen in der Firma, wo sie geprägt werden, liegen sie herum und dann haben sie 100 von diesen Tafeln, da steht überall drauf, der Aufzug hat 100 Kilo Nutzlast. Nicht? Das ist eine Form von sprachlicher Äußerung, die aber in dem Prägeprozess nicht als eine Behauptung funktioniert und auch nicht angesehen wird als eine Behauptung. Und die Frage ist jetzt die, wenn ich sage, wahr ist ein Satz dann, wenn dieser Satz, Zitat des Satzes, behauptet werden kann, Behauptung, ist es jetzt, wie verhalten sich diese beiden Instanzen einer Zeichenkette zueinander? Das ist sehr, sehr allgemein gesprochen. Ich spezifiziere es jetzt ein bisschen, schon in Richtung auf das hin, was mir philosophisch interessant erscheint diesbezüglich. Es gibt sozusagen unterschiedliche Perspektiven, wie man damit umgeht. Man kann auf der einen Seite sagen, also was man in jedem Fall sagen muss, ist, dass der Unterschied zwischen einer Erwähnung und einem Gebrauch ist. Da ist ein kognitiver, kategorialer Unterschied. Im einen Fall hat man es man sagt es, das sagt die Karin Kloy, sagt es nicht zu Unrecht, nicht? Und Frege, bei Frege findet sich sowas auch. In der mittelalterlichen Philosophie hat man unterschieden zwischen Suppositio materialis und Suppositio formalis. Das heißt, entweder man verwendet diesen Zeichenstring für eine Behauptung, das ist materialis, oder man verwendet diesen Zeichenstring als einen Namen für sich selber. Man bezieht sich auf den Namen dieses Zeichenstrings statt auf die Verwendung dieses Zeichenstrings. Das ist die Suppositio formalis. Das ist also ein Sprung, ein Qualitätssprung, der in jedem Fall einzuhalten ist. Die weitere Frage ist die, wie wirkt sich dieser Sprung aus auf unser Verständnis dessen, was Sprache ist? Und wie sollen wir das beschreiben? Die einfache, also eine einfache Antwort darauf ist die, zu sagen, was hier jetzt weiter steht, Tarski is defining truth for a particular language, that language is called the object language. The language in which we frame the definition is called the meta-language. Das ist die Lösung, nicht, in der wir sagen, da rechts von dem, genau dann, wenn, haben wir eine Metasprache und links haben wir die Objektsprache, und die Objektsprache hat ein gewisses Vokabular, und dieses Vokabular produziert auch Sätze, wie zum Beispiel den Satz, die Nutzlast beträgt 100 Kilo, und der gebrauchte Satz ist jetzt in der Sprache, in der wir über die Objektsprache sprechen, klarerweise. Jetzt haben wir damit einen schönen Stufenbau eingebaut, der wiederum nicht ganz so bleiben kann, wie wir das gerne hätten. Also was man leicht daran, ja, wie soll man das jetzt am besten weiter beschreiben? Vielleicht am besten so, nicht? Das geht hier gleich weiter. Wenn wir jetzt als eine Objektsprache eine Sprache haben, die eine andere Sprache unter Anführungszeichen ist, also im intuitiven Sinn eine andere Sprache als die Metasprache, in dem Fall Französisch, dann kommen wir zu einer solchen Art von Konstruktion, nämlich der Konstruktion, dass wir hier eine Zeichenansammlung, eine Zeichenkette haben, und diese Zeichenkette nicht, wie wir bei der Satz Schnee ist weiß oder die Nutzlast, dann das Nutzlastbeispiel, wie wir es da quasi intuitiv vermitteln können, dass wir sagen, naja, wir verstehen die Objektsprache und wir verstehen die Metasprache und wir verstehen das Verhältnis zwischen den beiden, weil der eine Satz den wir zitieren, ist eigentlich derselbe Satz wie der, den wir verwenden, und die Wahrheitsadäquation, also das Wahrheits, die Wahrheitskonvention besteht eigentlich darin, dass wir sagen, wahr ist ein Satz dann, wenn wir ihn gleichzeitig benennen und verwenden können, also wenn wir ihn benennen können und behaupten können, dann ist dieser selbe Satz wahr. Das suggeriert uns eine trügerische Verständigkeit, die wir nicht haben und die darin besteht, dass Objekt, wie man sagt, Objektsprache und Metasprache zusammen, also wir kompetent in beiden Sprachen sind, sagen wir es mal so. Und diese trügerische Verständigkeit wird in Frage gestellt, und es wird auf diese Art und Weise darauf hingewiesen, worum es eigentlich logisch in dem Zusammenhang geht, wenn man die Objektsprache als eine Sprache wählt, die man nicht versteht. Also nehmen Sie an, Sie verstehen kein Französisch, und Sie kriegen so eine Beispielsformulierung her, dann wird es schon ein bisschen deutlicher, worum es da eigentlich in der Logik geht, was die logische Struktur dieser Konvention ist, nämlich Sie haben da ein X, ein undefiniertes Etwas, in anderen Fällen steht an der Stelle eben auch einfach X, Und dieses X durchschauen Sie nicht, das können Sie nicht durchschauen, das ist einfach ein syntaktisch korrekter Ausdruck einer Sprache, die Sie nicht beherrschen. Und nun kommt die Pointe der Wahrheitskonvention vom Tarski viel besser raus, was der Tarski sagt ist, für solche Sätze einer Sprache, die Sie nicht beherrschen, haben Sie dann ein Recht, sie wahrzunennen, wenn Sie geregelte Verfahren angeben können, die für diese nicht bekannten X-Ausdrücke Behauptungssätze einer Sprache angeben, die Sie beherrschen. Das heißt, gesetzt den Fall, Sie lernen, machen wir es sozusagen sehr, sehr einfach, gesetzt den Fall, Sie finden heraus, durch Trial and Error oder was immer, für Fälle einer ganz simplen Sprache, sagen wir einer Babysprache oder einer Experimentalsprache, die jemand Ihnen vorgibt, sagen wir eine Nonsenssprache, deren Regeln Sie nicht kennen, und Sie finden heraus, zu welchen dieser Ausdrücke einer Sprache, die Sie nicht kennen, Sie Behauptungen dazu finden, die Sie aufstellen können. Dann haben stellen wir uns vor, Sie haben da eine gewisse Regelmäßigkeit. Sie kennen für die unbekannten Sprachausdrücke jeweils oder für eine Reihe, nicht für alle, sondern für alle. Für eine Reihe von unbekannten Ausdrücken kennen Sie Behauptungssätze, die Sie aufstellen können, bei denen Sie sozusagen bleiben. Dann ist von Ihnen der Wahrheitsbegriff für die unbekannte Sprache dadurch festgelegt, dass Sie diese Kompetenz haben. Dass Sie wissen, unter welchen Umständen für diese Babysprache Sie Behauptungen ersetzen können. Dann haben Sie, wenn das geregelt funktioniert, dann haben Sie damit die Bedingungen erfüllt, die man braucht, um sagen zu können, was Wahrheit für diese Experimentalsprache ist. Wir kommen da auf diese Sache gleich weiter noch zu sprechen, und ich mache es auch ein bisschen deutlicher im Beispiel. Das wird dann schon wird sozusagen rauskommen. Die Problemstellung, auf die ich Sie extra hinweisen möchte, ist jetzt aber die, und da gehe ich jetzt weiter mit dem Hinweis, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Vorkommen des Satzes als eines Zitierten und als eines Behaupteten nicht so selbstverständlich ist. Hier legt sich nämlich nahe, wie es hier auch steht, zu sagen, das Verhältnis zwischen diesen beiden Vorkommnissen ist das einer Übersetzung. Es geht also nicht so sehr um eine Objekt- und eine Metasprache, sondern es geht um die Übersetzung einer Sprache in eine andere Sprache. Und es ist nun wichtig zu sehen, dass Übersetzung zwischen Sprachen ein etwas anderer Begriff ist als der Begriff, eine Sprache schließt eine andere Sprache mit ein. Etwas ist Teil einer anderen Sprache, und das ist nochmal ein anderer Begriff als etwas ist eine Objektsprache und etwas anderes ist eine Sprache über diese Objektsprache. Das sind Probleme, in die wir hineingeraten, aufgrund der Tarskischen Wahrheitskonvention, in dem Sinn, wie ich es expliziert habe. Lassen wir es mal hier dabei. Ich komme im Wiki selbst komme ich auf die Sachen nochmal zu sprechen. Ja. Eins, zwei.
Übersetzung eigentlich auch das Thema von Objekt und Metasprache. Sprache, dass man sozusagen dieses Translativ, die Übertragung eigentlich auf die andere, dass er das eigentlich, was wir wollten. Wir wollten ja eine Sprache sozusagen, die das ausdrücken kann. In dem Fall sind es ja zwei verschiedene. Andernfalls ist es beide mal die gleiche.
Es ist nicht strikt dasselbe. Nicht? Ich kann eine Objektsprache zum Beispiel so betrachten, dass ich sage, ich muss nicht verstehen, was in der Objektsprache gesagt ist. Ich kann die Objektsprache zum Beispiel daraufhin betrachten, in welcher Schrifttype etwas gesetzt ist. Nehmen wir das. Nicht? Nehmen wir an Swahili oder Japanisch oder meinethalben Baskisch. Ja, Baskisch ist irgendwie besser, da braucht man keine anderen Typen. Ja? Also nehmen wir an, Baskisch hat dieselben, bin mir ganz sicher, Baskisch hat dieselben Schriftzeichen, mehr oder weniger, wie die westeuropäischen Sprachen. Dann kann ich zum Beispiel Baskisch als Objektsprache nehmen und kann sagen, das ist in Palatino. Das ist ein baskischer Text in Palatino oder in Times Roman oder in Utopia. Nicht? Das ist zum Beispiel ein klassischer Fall von, oder ich kann auch sagen, ich kann zum Beispiel statistische Untersuchungen an baskischen Texten machen, indem ich sage, die Wortlänge in baskischen Normalzeitungsberichten ist so und so lang. Da muss ich überhaupt nichts verstehen von Baskisch. Und die Frage ist deswegen sozusagen instruktiv und hilfreich, weil sie mir die Gelegenheit gibt, darauf hinzuweisen, auf welcher Ebene wir uns da befinden. Wir befinden uns sozusagen auf einer semantischen Ebene. Und die semantische Ebene ist allerdings, das ist das Problem, die semantische Ebene ist ein Schritt mehr. Ja? Also ich kann noch so viel Statistik in baskischen Zeitungsartikeln versuchen und Schrifttypen und so weiter. Ich werde auf die Art und Weise nicht herausfinden, was Staatspräsident heißt auf Baskisch. Ne? Ich werde auch nicht herausfinden, welche Sätze wahr sind. Das geht nicht auf die Art und Weise. Das heißt, der baskische Ansatz, ist irreduzibel semantisch und als semantischer Ansatz verlangt er, dass ich diesen baskischen Ausdrücken einen anderen Typus von Prädikat zuschreibe als Durchschnittslänge so und so. Nicht? Nämlich den Typus wahr zum Beispiel oder semantisch vorhergehend so ein Typus wie bedeutet. Nicht? Bezieht sich auf String bedeutet Staatspräsident. Das sind Sachen, die semantisch sind. Und die von dir aufgewiesene Schwierigkeit, die ich eigentlich genauso sehe, besteht jetzt darin, zu sagen, auf der einen Seite lehrt uns Tarski, dass, um dorthin zu kommen, ich eine Objektsprache definieren muss in einem durchaus formalen Sinn, von wegen Satzlänge und so weiter. Das ist das, was drinsteckt in dem Zitat. Und das wird, wenn Sie es anschauen, genauer noch deutlicher, indem er sagt, ich muss zum Beispiel eine Strukturbeschreibung des Ausdrucks der Objektsprache haben. Ich muss in der Lage sein, diesen Ausdruck der Objektsprache korrekt wiedergeben zu können, ohne mich noch zu kümmern darum, was er bedeutet, einfach als eine physische Entität.